Es ist 19.31 Uhr. Das heißt, wir können super pünktlich starten in unserer ersten Kepler-Salon, Montags-Kepler-Salon im rund erneuerten Salon. Und ja, dieses Thema der Runderneuerung wollen wir heute auch besprechen. Die Rekreation des Kepler-Salons ist heute unser Thema. Mein Name ist Barbara Krenmeier. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Vorneweg wieder, wie üblich, ein paar organisatorische Infos. Ich lade Sie ein, sich jederzeit an der Bar zu versorgen. Das hat sich natürlich nicht geändert. Sie ist schön und sie ist super bestückt, also nützen Sie sie auch, diese Bar. Wir werden zu Beginn mal da draußen Inputs geben, ins Gespräch kommen und aber dann Sie ganz herzlich einladen, mit uns zu sprechen. Und da gibt's auch eine Neuerung. Wir haben jetzt ein neues Mikrofon. Das schaut ganz anders aus, nämlich so. Ein Würfel. Ja, genau. Und wir haben es schon ausgetestet, aber es ist ganz gut, wenn man es ein bisschen zu behält. Und man kann es dann werfen, man kann es aber auch wieder zurückgeben.
Am besten nahe. Ja? Ganz nahe. Ja.
Aber man sollte gut zielen, dass der andere fangen kann. Das war schon wichtig.
Ja, bitte oben ins schwarze Loch rein und dann kann man ganz leicht
da sprechen.
Genau. Ja. Es funktioniert. Genau. Genau, ja, wir haben was Neues natürlich. Ja, was aber nicht neu ist, ist der Unterstützungsverein der Freunde des Kepler-Salons, wo ich mich wie immer bedanken darf für diese tolle Unterstützung des Salons und auch wieder die Einladung, da selbst Mitglied zu werden und mit dafür zu sorgen, dass der Kepler-Salon auch weiterhin auf so guten Beinen steht. Ja, jetzt sitze ich da mit drei Herren, die irgendwie alle in Linz recht bekannt sind und soll sie vorstellen. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Vor allem, mit wem fängt man an? Ich mache es einfach alphabetisch. Beginne mit Maximilian Luger. Und ich habe mir überlegt, ich kenne sie eigentlich praktisch nicht, ganz, ganz aus der Ferne. Wir kennen uns besser. Und trotzdem verbindet mich mit jedem der Herren etwas. Und ich möchte mit dem beginnen und das so vorstellen. Ja, uns verbindet das Müllviertel. Maximilian Luger ist in Kleinzell geboren, lebt mittlerweile in Wels, aber mittlerweile lebe ich im Müllviertel in Ottensheim. Ich bin in Linz geboren. Und was uns auch verbindet, ich habe mal eine Zeit lang in einer Firma gearbeitet, deren Firmengebäude von Luger Maul gestaltet wurde. Also daher kenne ich, ist mir der Name schon sehr, sehr lange ein Begriff, weil das war so in den 90er Jahren, irgendwann Mitte der 90er Jahre. Ja, er hat Architektur studiert und Innenarchitektur an der Kunst-Uni in Linz, an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der TU Wien. Er ist seit 1989 Architekt in Partnerschaft mit Franz Maul, Architekturbüro Luger und Maul in Wels in Oberösterreich. Seit 2000 ist er Lektor für Hochbau an der Abteilung Architektur der Kunst-Uni Linz. Ja, und er hat für seine Arbeiten oder das Architekturbüro zahlreiche Preise und Anerkennungen bereits gewonnen. Ja, und warum sitzt er heute da? Er ist mitverantwortlich, dass der Salon nach seiner Umgestaltung wieder genauso schön ist wie vorher oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Das ist nicht immer selbstverständlich.
Das war die Pointe des Hans, wir können nach Haus gehen.
Ja, ja, er hat nichts zerstört. Das ist nicht selbstverständlich. Und das sind eher die Feinheiten, über das werden wir dann auch sprechen. Wie man das hinkriegt, dass es gut bleibt und trotzdem besser ist, aber oft im Detail. Ja.
Mein hat Lukas, der Nächste.
Was verbindet uns? Bitte? Kennt meiner ganzen Welt, ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe festgestellt, uns verbindet das Geburtsmonat und das Geburtsjahrzehnt. Also haben wir schon was gemeinsam. Uns verbindet auch die Universität. Ich habe auch an der JKU studiert, allerdings nicht Jus, so wie Sie, sondern BWL. Ja, er hat eben Rechtswissenschaften studiert, ist seit 1993 am Institut für Zivilrecht an der JKU tätig, seit 2004 als Professor, leitet seit 2008 die Abteilung für Grundlagenforschung am Institut für Zivilrecht, hat zahlreiche weitere juristische und akademische Aufgaben, arbeitet in vielen Projekten mit, also sehr umtriebiger Mann. Er ist seit 2015 Rektor der JKU und in dieser Funktion ist er auch seit Jahresbeginn Träger des Kepler-Salons, kann man so sagen, oder? Genau. Ja, und jetzt komme ich zu Norbert Travöger und das finde ich am allerschwierigsten, ihm vorzustellen. Einerseits kennt ihn da jeder und ihn braucht man eh nicht vorstellen, habe ich schon gehört. Ich mag es trotzdem machen. Ich finde, er darf auch mal vorgestellt werden, weil es ist immer so, dass man sagt, ja, kennt eh jeder. Nein. Ja, was verbindet uns? Uns verbindet der Kepler-Salon natürlich über viele Jahre jetzt bereits. Wir haben gemeinsame Freunde und Bekannte. Uns verbindet die Liebe zur Sprache. Wir schreiben beide gern. Und was uns auch noch verbindet, wir sind beide Menschen, bei denen es anderen oft schwierig fällt, sie so in ein Kästchen zu stecken, weil es einfach so viele verschiedene Dinge gibt, was sie machen und gerne machen. Ja, er hat Flöte studiert. Ich glaube, das ist bekannt, ja. Aber nämlich in Wien, Graz, Göteborg und Amsterdam. Das ist schon immer so selbstverständlich. Genau. Er improvisiert auf alten und modernen Flöteninstrumenten. Ja, Autor von Rezensionen, Kolumnen, Libretti, Essays und hat 2010, ich glaube, das ist auch bekannt, ein Buch über Balduin Sulzer veröffentlicht, geschrieben und veröffentlicht, genau. Er lehrt, also hat gelehrt an der Musikschule Wels und war Gastdozent an der Anton Bruckner Privatuni. Ja, man kennt ihn von DorfTV, er kuratiert unterschiedliche Musik- und Literaturreihen, ganz, ganz viele Themen. Ja, er hat dann auch den Masterstudiengang Executive Master in Arts Administration an der Universität Zürich absolviert. Und das war sicher mit ein Grund für das, was auch, wie es auch weitergegangen ist. Einerseits sicher auch sehr passend für seine Arbeit als Salonintendant, die er jetzt seit 2013 innehat. Und seit September 2017 ist er ja mit dem Bruckner Orchester sehr verbunden. Zu Beginn als persönlicher Referent von Markus Boschner und seit 1. März 2019 ist er künstlerischer Direktor des Bruckner Orchester Linz. So, jetzt habe ich dich mal vorgestellt. Ja, worum geht's? Uns geht's heute um Räume und ja, es soll auch gleich um den Raum gehen, in dem wir da heute sitzen. Ich bin selbst seit 2009 immer wieder Gast in diesem Kepler-Salon. Seit 2011 darf ich auch als Gastgeberin immer wieder da herinnen sein. Also schon viele, viele, viele Stunden hier verbracht. Und mir geht's jedes Mal wieder so, dass ich diesen Raum wahnsinnig gern betrete. Ich fühle mich da wohl, es fühlt sich gut an. Er funktioniert. Und das Nachdenken, das Austauschen auf Augenhöhe, das funktioniert hier und das ist nicht selbstverständlich. Das liegt sicher einerseits an der Haltung derer, die diesen Salon gestalten. Es liegt aber auch am Raum. Davon bin ich einfach überzeugt. Ich moderiere in vielen verschiedenen Räumen und das funktioniert auch mit der richtigen Haltung, nicht überall. Ja, und seit 2009 ist darinnen viel geredet worden, gelacht worden, nachgedacht worden. Vielleicht auch ein wenig geweint. Wir haben immerhin Death Café erinnern. Also es ist nicht immer nur positiv, was hier geschieht oder die positive Emotionen. Die Frage ist, kann das einen Raum auch verändern, was herinnen passiert? Prägt einen Raum die Geschichte und die Menschen, die herinnen sind? Und das geht ja viel weiter zurück. Ja, Kepler war hier. Kann das Geschehen Räume prägen? Speichern die etwas? Und wie schaut es jetzt nun aus nach einem Umbau? Was kann man bewahren? Was muss man bewahren? Was muss man erneuern? Ja, und wie wird dieser veränderte Raum den Salon verändern? In diesem großen Themenbereich wollen wir da jetzt herummeandern. Und ich lade Sie ein, zu beginnen, wer auch immer das möchte.
Weil du das sozusagen angesprochen hast, ob ein Raum was speichert, das Alte im Neuen beschäftigt mich natürlich als Musiker immer wieder, weil das ja gegenwärtig immer so ist, dass wir eigentlich alte Dinge spielen, auch wenn sie als gestern geschrieben worden sind, sind sie alt, weil sie sozusagen auf Papier fixiert werden und immer nur dann erklingen im Jetzt. Ich habe mich heute erinnert, sozusagen mit diesem es gibt ja diese Theorie oder es gibt NASA-Forschungen, dass ein Gemäuer jedes Art von akustisches Ereignis speichert. Das finde ich einen sehr faszinierenden, ist eine sogenannte Sononenforschung, ich lese da immer wieder nach, faszinierenden Gedanken, weil ich sozusagen ganz egoistisch den Anton Bruckner mal an der Orgel improvisieren hören möchte. Es fehlt uns nur das Abspielgerät sozusagen im alten Dom im Gemäuer anzuschließen und das zu hören. Also, aber die Idee, dass sozusagen ein Raum, wo es stattgefunden hat und gerade dieses Haus, dieses 500 Jahre alte Haus, dass da einfach vieles gespeichert ist, auch durch Nutzung, also da braucht man gar nicht jetzt sozusagen so weit gehen, dass jetzt Klangereignisse gespeichert sind, dass eine Nutzung was macht, diese Imprägnierung des Täglichen, des Alltäglichen, Sachen, die da geschehen sind, finde ich einen sehr faszinierenden Gedanken, dass wir uns da ich stelle mir immer wieder die Frage, warum halten wir uns in Räumen, wie du sagst, gern auf oder weniger gern auf? Das hat sicher auch vieles mit dem zu tun. Und mir ist heute in den Sinn gekommen, darüber habe ich nämlich einmal geschrieben, dass das passt vielleicht ganz gut. Du hast schon geglaubt, ich habe mir eine Rede vorbereitet, das nicht, nicht. Aber das haben wir nur schnell ausgedruckt. Adolf Loos hat 1912 über das Mysterium der Akustik was geschrieben. Nämlich, er wurde gefragt, der Bösendorfer Saal, der ein legendärer Kammermusiksaal war, ist zu der Zeit abgerissen worden. Und ich möchte da einfach ein paar Zeilen vielleicht auch als Input vorlesen, weil ja die loosche Sprache irgendwie ganz faszinierend und das Selbstverständnis und die Haltung, die dahinter steckt, ganz schön finde und vielleicht auch so ein bisschen als Stimulanz für die Diskussion. Man hat mich gefragt, ob der Bösendorfer Saal in Wien erhalten werden solle. Der Frager ging wohl von der Voraussetzung aus, dass es eine Frage der Pietät wäre, einen Saal, der in der Musikgeschichte eine so große Rolle gespielt hat, nicht zu demontieren. Aber diese Frage ist nicht eine Sache der Pietät, sondern eine Frage der Akustik. Diese Frage will ich nun beantworten. Es war gut, dass ich gefragt wurde, sonst hätte ich die Antwort mit ins Grab genommen. Das finde ich wahnsinnig schön, das Selbstverständnis. Also bitte, es ist gut, etwas gefragt zu werden, weil sonst müsste man es ins Grab mitnehmen. Und vielleicht unter Umständen sogar Fragen, die man sich selber nicht gestellt hat. Also das gefällt mir sehr gut. Also es war gut, dass ich gefragt wurde, sonst hätte ich die Antwort mit ins Grab genommen. Seit Jahrhunderten beschäftigen sich die Architekten mit der Frage der Akustik. Sie wollten sie auf konstruktiven Wege lösen. Sie zeichneten gerade Linien vom Tongeber nach der Decke und meinten, dass der Schall wie ein Billardkugel im selben Winkel von der Bande abspringe und seinen neuen Weg nehme. Aber all diese Konstruktionen sind Unsinn. Ich springe jetzt ein bisschen, das sind aber Surrogate, denn diese weichen Stoffe, also er redet sozusagen von einer stofflichen, wenn man Stoffe hineinhängt, saugen den Ton auf und nehmen ihn seine Fülle. Aber das wussten die Griechen besser Bescheid. Unter den Sitzen ihrer Theater hatten sie in gleichen Abständen Kammern angebracht, in denen sich jeweils ein großes metallenes Becken befand, das mit Trommelfell bespannt war. Sie versuchten, den Ton zu verstärken. Nicht ihn zu schwächen. Und der Bösendorfer Saal hat die herrlichste Akustik ohne alle Vorhänge mit geraden, nackten Mauern. So los. Und so weiter. Ich springe noch, um sozusagen zum Ende zu kommen. Man hat diese Versuche schon gemacht. In Manchester wurde der berühmte Bremer Konzertsaal, also die Glocke, genau kopiert, der als der bestakustischste berühmt ist, mit negativem Erfolg. Aber bisher war jeder neue Saal akustisch schlecht. Manche erinnern sich daran an die Eröffnung der Wiener Hofoper. Man beklagte damals, dass es mit der Wiener Gesangskunst durch das unakustische Haus für immer vorbei sei. Und heute gilt die Oper als das Muster eines akustischen Theaters. Haben sich unsere Ohren geändert? Nein, das Material, aus dem der Saal besteht, hat sich geändert. Das Material hat durch 40 Jahre immer gute Musik eingesogen und wurde mit den Klängen unserer Philharmoniker und den Stimmen unserer Sänger imprägniert. Das sind mysteriöse, molekulare Veränderungen, die wir bisher nur am Holz der Geige beobachten könnten. Geht nur ein Stück, sozusagen, er führt dann noch Franz Liszt, der da, finde ich auch sozusagen irgendwie bedenkenswert, dass er halt irgendwie von dieser Richtung kommt, gegen den Abriss des Bösendorfer Saals, weil er sagt, ein Raum faktisch wird mehr oder weniger zu dem, was darin geschehen ist. Es ist ja immer die Frage, Und ich habe mir das letzte Woche wieder gestellt. Man sitzt im wunderbaren Musikverein und es ist immer jedes Mal wieder ein Ereignis, da drin zu sitzen. Das ist viele Gold. Aber es ist nicht restlos geklärt, ob es akustisch der beste Saal ist. Nur wird uns das suggeriert. Und natürlich die Machart, die Atmosphäre, das viele Gold, die Atmosphäre in dem Saal beschert uns einfach wie auch sozusagen spurend auch Spielende, das weiß ich sozusagen aus der anderen Perspektive an, sozusagen zu Bestleistungen. Und so ist der Raum sozusagen, wird bespielt und macht was mit uns. Darum wollte ich das irgendwie einbringen mit dem Speichern, weil diese lose Glosse, die damals in der Wiener Zeitung erschienen ist, irgendwie bemerkenswert ist. Auch daran denken, dass wir da in einem Raum sind, wie ich schon gesagt habe, mit 500-jähriger Geschichte, mitten im Zentrum von Linz, mit dem Gedanken, dass Kepler hier gewohnt hat, und nicht nur das, und du hast es angesprochen, dass gerade in diesem Raum in den letzten 10 Jahren ja wahnsinnig viel laut gedacht, diskutiert, gelacht, also viele Gedanken abgegeben worden sind. Das wollte ich einfach nur als Input irgendwie geben. Das ist ein Gedanke, der mich immer wieder fasziniert, dass es schon was macht, was da in den dann, wie die Nutzung ist, wie sie auch abgenutzt sind, wie die Imprägnierung ist der Räume. Und insofern, glaube ich, ist die Imprägnierung dieses Raums schon eine sehr spezielle.
Wollen Sie direkt drauf eingehen oder ganz was anderes so?
Ich habe alle Komplimente schon bekommen, eigentlich kann ich gehen. Nein, das größte Kompliment war so ad hoc vom Klaus Puttinger, der ist hereinkommen und ist dort an die Bar gegangen und hat gesagt, da ist ja nichts passiert. Oder nicht Unrecht. Ja, ich glaube, dass schon was passiert ist. Es beginnt vielleicht gerade beim Boden. Nur wenn ich den Boden anschaue, was haben wir mit dem Boden gemacht? Ja? Wir haben den Boden nur gereinigt. Ja? Wir haben den gereinigt und so gereinigt, wie man halt einen Boden reinigt. Also wir sind nicht mit der Reisbürste und mit der Oschenlauge drüber, sondern da gibt's eben neue Technologien, die das genauso gut machen. Und alleinig dieser Boden macht aus, dass so quasi diese Samtheit wieder da ist, dass so quasi vom Boden irgendwo das wegstreut und dann übergeht in diese Holzteile, in diese Trägerteile und wir dann alle dienenden Elemente, wie diese Einbauten. Vielleicht nehmen Sie sich dann 5 Minuten Zeit und schauen nur diese paar kleinen Details an. Die sind einfach entsprechend dieser vorgefundenen Dinge gemacht worden und nicht mehr. Also das heißt, ich sage immer sehr gerne den Satz, so viel tun als notwendig, so wenig als möglich. Also das heißt, spielt natürlich da auch das Budget dann eine Rolle. Ja, wir sind ja am Anfang hergekommen, wenn man die Räume gesehen hat, die waren natürlich, die waren halt 10 Jahre belebt, bewohnt, besprochen. Die Überlegung damals bei 09 war vielleicht ein bisschen andere. Ja, und wir haben uns nur besonnen, und da möchte ich gleich dem Markus Brückner, der da sitzt, hauptverantwortlich, ihm herzlichst danken für sein Engagement hier. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Input, weil die Leute sitzen dann immer die Chefs dann vorne, aber die eigentliche Arbeit machen dann ja die anderen, und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass die Leute genau das auch mittragen, das man selber als Bürophilosophie dann ausgibt. Und das waren die Dinge, diese ganz kleinen Dinge sich anzuschauen, dann wurde das Budget nur mal halbiert. Das ist nicht immer gut, aber manchmal, ja. Und dann nimmt man eben das auch als Ansporn, wenn man es wirklich ernst meint, ja, das Letzte aus diesen Räumen herauszuholen, ja, oder auch aus sich oder aus den Mitarbeitern. Und das ist bei so einer kleinen Aufgabe wirklich, wirklich entscheidend. Also wo setzt man dann an, wo sind Prioritäten? Das ist also viel schwieriger wie bei größeren Vorhaben. Ja, wo setzt man die Priorität? Ist jetzt das, sage ich mal, das Einbaudetail? Ist es die Haustechnik? Sind es diese Dinge? Hier war es eben so, dass wir so quasi einen, ja, nicht unbedingt guten Standard gerade technisch vorfanden, aber die Notwendigkeit war, einfach das wieder sage ich mal, auf neuesten Stand zu bringen und dann die Räume möglichst behutsam anfassen. Und so ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, man merkt es sofort, der Raum hat sich nicht verändert, das Licht wurde anders, vor allem wenn Sie drüben schauen in der Bar, das Licht wurde tiefer gesetzt, plötzlich entsteht Raum, plötzlich merkt man dieses Gewölbe, diese ganz einfachen Strukturen. Das sind so einfache Dinge, die man nur mit einem halben Meter, ja, der Lichtsetzung erreichen kann. Und das sind die wichtigen Dinge. Und ich sage jetzt eben so, was vielleicht die Qualität neben diesen Dingen vom Norbert. Diese Räume lassen das zu. Ja? Und ich bin gespannt, wie wir zum Beispiel jetzt im Umgang mit unseren neuen Architekturen, mit teilweise unseren, sage ich mal, vorsichtig viel zu spektakulären Architekturen, umgehen in 50, 70 Jahren, lassen diese neuen Architekturen dann diese Metamorphosen zu? Ich glaube nicht. Ja. Und ja, vielleicht, das wird jetzt ein spannender Diskurs, vielleicht können wir das anhand vielleicht von Beispielen auch abwickeln, wo man sowas halt durchaus, interessant diskutieren kann.
Herr Lukas, Räume beschäftigen einen auch, wenn man Rektor einer Universität ist. Einerseits hat man ja bestehende Räume, so aus den 60er Jahren. Und die Uni wächst und wächst und wächst. Also ist ja sicher auch ein Thema, über das Sie immer wieder nachdenken im verschiedenen Kontext. Was sind da so Ihre Gedanken dazu?
Ja, wir haben tatsächlich relativ planmäßig das Thema Weiterentwicklung unseres Campus vor 4 Jahren begonnen durch einen Architekturwettbewerb. Und das, was ich dabei gelernt habe, ist, wie sehr eine solche räumliche Planung Strategien entwickelt. Wie sehr auch Architektinnen und Architekten im Rahmen eines solchen Wettbewerbs Ideen einbringen, die weit über die räumlichen Fragen hinausgehen. Und unser Entwicklungsplan, das ist die 6-jährige Strategie einer Universität, ist wesentlich beeinflusst durch eine räumliche Auseinandersetzung. Ich kann das an einem Beispiel zeigen. Wir haben den Eindruck gehabt, dass unsere Bibliothek eine Vergrößerung braucht. Und die Auseinandersetzung mit den Entwürfen, die vorgelegt worden sind, ein international ausgelobter Wettbewerb, haben uns eigentlich sehr auf das Thema zurückgeführt, was ist die Kernaufgabe einer Bibliothek im 21. Jahrhundert. Die analogen Bücher werden nur noch wenig gedruckt und auch wenig gekauft. Das Wissen ist im Wesentlichen digital vorhanden. Und die Hauptfunktion einer Bibliothek, das haben wir dann bemerkt, wie wir das Nutzungsverhalten unserer Studierenden näher beobachtet haben, ist das Lernen in der Bibliothek. Und dieses Lernen passiert interessanterweise immer noch, indem die Studierenden still nebeneinander sitzen und den Stoff aufnehmen. Und wir sind dann draufgekommen, dass das eine ganz wichtige Funktion ist, aber dass das eigentlich einen Teil des Lernens, den man gerade an einer Universität, und ich sage das auch in Abgrenzung zu anderen Bildungseinrichtungen, ohne sie explizit zu benennen, besonders wichtig ist, nämlich das Durchdringen des Stoffes, das Reflektieren des Stoffes, das Hinterfragen von vorläufigen Wissen, dass dafür Dialog wichtig ist und dass der Dialog in den klassischen Lehrveranstaltungen gerade mit den sogenannten Digital Natives, also die mit Internet und Smartphones und so aufgewachsen sind, immer weniger passiert. Und dann sind wir drauf gekommen, dass die Universität St. Gallen als eine der Eliteschmieden für wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung über genau das Thema schon länger nachdenkt und über 100 Millionen Euro in ein Learning Center investiert, um dort das dialogische Lernen, das betreute Lernen zu stimulieren und dass es dafür ganz andere räumliche Voraussetzungen braucht. Und dann ist eigentlich in einem Dialog mit Architekten, auch mit Büromöbelherstellern und, ein Konzept entstanden, das weit über das Architektonische hinausgeht. Und das zeigt, wie dieser Prozess, sich mit einem Raum auseinanderzusetzen, einen Raum einmal zunächst in einem Planungsprozess nur zu imaginieren, unglaublich viel an kreativem Denken auslöst. Und das führt uns jetzt noch einen Schritt weiter, dass ja das ganz große Momentum in der Innovationsforschung momentan eigentlich das Zugehen des sehr kreativen Bereichs zum sehr wissenschaftlichen Bereich und umgekehrt ist. Wir denken gerade, aber das darf ich jetzt nicht sagen, weil dann schreibt es der Puttinger mit und das darf ich noch nicht kommunizieren. Oder können wir ausmachen, dass das ein Hintergrund ist jetzt? Okay. Wir denken gerade über eine Innovationsallianz mit der Angewandten in Wien nach, wo wir gemerkt haben, der Rektor Bast und ich, dass sich die beiden Unis in ihren Ausbildungszielen aufeinander zubewegen. Weil Kreativität und Innovationsmanagement ganz viel miteinander zu tun hat. Und das ist etwas, was in Stanford und etwa am MIT mit dem Design Lab, mit dem er das AEC seit vielen Jahren zusammenarbeitet, ein ganz wesentliches Thema ist. Und das ist eine unglaublich spannende Erfahrung gewesen, diese Beschäftigung mit Raum einerseits und mit einem viel weitergehenden strategischen Denken andererseits.
Und was ist das dann für Herausforderungen, dass man ja bestehende Räume hat, die zu adaptieren? Wie geht es da auf der Uni?
Ja, ich kann da nur sagen, dass wir, der Max Luger ist ja einer der Weiterentwickler dieser Räume, nicht nur im Kepler-Salon, das Büro Rippel, ein anderer Weiterentwickler dieser Räume, dann die Karamell-Architekten lassen neue Räume im Science Park entstehen und dann beim Kepler-Klinikum entsteht gerade vom Atelier Lorenz ein weiterer neuer Raum und diese Auseinandersetzung mit vier sehr herausragenden Architekturbüros zeigt auch, wie spannend es ist, bestehende Räume weiterzuentwickeln. Also ich kann nur einladen, der Max Luger hat nicht nur den Kepler-Salon weiterentwickelt, er hat auch den Hörsaal 1, der nicht mehr Raiffeisen-Hörsaal heißt, sondern Hörsaal 1 heißt. Das ist mir wichtig in dem Zusammenhang. Nein, das war eher, dass wir mit Raiffeisen ausgemacht haben, das ist besser, ist ja erst als eins. Und dieser Hörse 1 ist natürlich Urbestand unserer Universität. Viele werden dort ihre Prüfungen absolviert haben, gelitten haben, gelacht haben, sonst was haben. Also auch das ist ein Raum mit einer ganz intensiven Geschichte in einer sehr prägenden Phase von vorwiegend jungen Menschen. Und auch wie dieser Hörsaal 1 jetzt einerseits seine Identität bewahrt hat, aber dennoch den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, unter anderem auch, weil dieser Hörsaal 1 erstmals einen Bezug zum Tageslicht bekommen hat, was man durchaus als Defizit des Hörsaal 1 sehen kann bisher.
Ja, lädt ein, sich den mal wieder anzusehen. Genau, der Hörsaal 1, ja, den kennt, glaube ich, jeder gut einmal da draußen. Studiert halt an der JGU. Ja, was ist die Herausforderung eben mit bestehenden Räumen, moderne Nutzungen zu ermöglichen.
Ja, ich möchte vielleicht so einen Satz auch noch, den mir beim Autofahren mir nur eingefallen ist. Und zwar geht es da um die wahre Qualität. Ja, also die wahre Qualität des Alten, meines Erachtens, zeigt sich im Zulassen von qualitätsvollen Adaptierungen. Ja, also wirklich qualitativ gute alte Räume lassen jeder Ort von qualitativer Adaptierung zu. Das ist ganz ein entscheidender Satz. Und da ist man natürlich ja in jede Richtung gefordert. Ich nenne jetzt vielleicht nur ganz vorsichtig zwei, drei, vier Beispiele. Ja. Gerade ganz aktuell das Parlament in Wien. Ja. Also Sie werden es wahrscheinlich aus den Medien kennen. Ich kenne es vom Projekt schon. Ja. Das wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eines der wichtigsten Adaptierungen des 21. Jahrhunderts. Ja, das wird eine großartige Sache. Man hat im Vorfeld, wer die Geschichte kennt, viele... Ja, aber Nick Balfi ist ein Wiener Büro, also Balfi ist an der TU, hat in Linz das Landestheater saniert, ja. Und die haben dort, glaube ich, was geschafft, was wirklich eines der schwierigsten Dinge war, nämlich gerade dieses so kraftvolle Gebäude, wirklich ganz, ganz sensibel, sage ich mal, weiterzuentwickeln. Ja. Das Zweite, was mir einfällt, ist natürlich, gerade wenn ich jetzt Linz anschaue, so zwei Beispiele. Und da möchte ich vielleicht jetzt polarisieren schon. Das ist, die Kunstuniversität hat zwei Gebäude entwickelt. Ja. Das eine Gebäude, Hauptplatz, ja. Das zweite ist in der Kollegiumgasse. Ja. Kollegiumgasse, eines der interessantesten Aufstockungen, die in Linz, also dieses Haus ist ja zwei Geschosse höher worden, die es in Linz gibt. Schauen Sie sich dieses Gebäude mal ganz, ganz, ganz sensibel an, versuchen Sie das zu verstehen, wie die das, oder Kurt Kühne, glaube ich, der Linzer baut, Julius Schulte, wie der das zusammengebracht hat, eigentlich eine Zeitreise, die so logisch aufeinandergesetzt ist, die genau dieses Thema, das wir, sage ich mal, im 20. ausgehenden 20. Jahrhundert gerade in der Architektur hatten, also dieses klare Trennen zwischen dem Alten und das Neue dazufügen, ja, das ist ja jetzt irgendwo, hat man damit schon Probleme, ja. Der hat das völlig vorweggenommen. Der hat diese Einheit spielerisch geschafft. Ja. Die Adaptierung von Schneider-Lengauer, auch meines Erachtens eine großartige Arbeit. Eine großartige Arbeit. Die haben so ganz einfache, dienende Strukturen dort hineingelegt. Der Hauptplatz, ja, ob seiner Historie natürlich ja, belastet, ob seines Wettbewerbs, dann auch eigentlich seiner eigentlichen Idee gestohlen. Ja? Also diese Auseinandersetzung mit dem Denkmalamt, die eigentlich nicht herzig oder zutiefst vom Architekten dann eindringlich verfolgt wurde, dazu geführt, dass eine Geste entstanden ist, mit so, ich sage immer, wie wenn der Klodeckel auf den Kopf fällt. Ja? Also diese Aufbauten finde ich also höchst ja, diskussionswürdig, sagen wir mal so. Brückenkopfgebäude, ja. Dann diese, es gibt eine Reihe noch von Dingen. Dann, was mir, nachdem ich auch Nutzer jetzt ja, also jahrelang war, ich hab 20 Jahre da jetzt unterrichtet, dann sofort auffällt, auch im Inneren, diese innere Logik dieser Räume, der hat es leider nicht geschafft. Man sieht es gerade in den Erdgeschosszonen, wie diese innere Logik nicht entstanden ist. Ja? Das sind jetzt Durchgangsräume, man hat nie das Gefühl, Man ist in so einem Raum, der Grenzen hat, ja. Und das ist interessant, ja. Und über das sollte man länger diskutieren.
Die Frage, ob wir da nur da sind.
Räume, in denen du dich auch viel aufhältst, ist das Musiktheater. Wie geht dort? Nämlich wirklich für diesen Zweck, für den es gebaut wurde. Wie nimmst du es wahr? Diese verschiedenen Räume vom Orchesterraum, Proberäumen, ja, und so weiter.
Das muss ich sehr differenziert beantworten. Eine Geschichte dazu. Ich stand vor einem halben Jahr vor dem Musiktheater, wenn wir einen von unseren schrägen Filmen, die wir da immer gerade gedreht haben, und da habe ich aus der Ferne von Richtung Bahnhof einen älteren Herrn gesehen mit Hut, der mich sehr an meinen Großvater erinnert hat. Also mir ist sofort das Bild geflasht, Mein Großvater, das war ein Kleinbauer in Schollerbach, der hat heute auf der Sozialversicherung oder irgendwas tun, oder hat einen Arzttermin oder irgendwie muss der in die Stadt, das hat man gesehen. Der kommt dann auch wirklich auf uns zu. Wir sind vor dem Hauptportal des Theaters gestanden und hat mich gefragt, dürfen wir da einige? Und finde ich wahnsinnig, das habe ich einen wahnsinnig spannenden Hinweis gefunden, sozusagen. Es erklärt sich nicht von selber, das Gebäude, oder es lädt nicht dazu ein, wo wir ja gerade auch dieses Wohnzimmer das von Linz postulieren, ne, Volksgarten. Offensichtlich ist es nicht selbsterklärend, dass man da einfach reingehen darf und sich aufhalten können im Wohnzimmer von Linz oder des Volksgartens. Das ist das eine. Die Geschichte fällt mir eben gerade ein, sozusagen. Und das habe ich auch zur Diskussion gebracht, also intern, was man vielleicht auch für Maßnahmen setzen kann, dass es einladender wird, dass man sich aufhalten kann. Aus einer funktionalen Geschichte gesehen, also weil ich dort arbeite, wir arbeiten, unsere Büros sind oben im vierten Stock und die ganze Betrieblichkeit mit den ganzen Abteilungen, also Theater, da arbeiten ja fast 1000 Menschen mit Schneiderei, Tischlerei, Malersaal, Orchester und so weiter. Also viele Funktionalitäten, die so ein Gebäude erfüllen muss, das funktioniert ziemlich gut. Also, einfach, sag ich mal, also wir haben ja eine Zeit lang eine Schuld bei Einfahrt der Tiefgarage gehabt, das ist die Ebene minus 1. Also, sie befinden sich auf der Ebene der Tiefgarage, hier spielt ihr Bruckner Orchester Linz. Das ist nämlich genau die Ebene, wo der Orchester graben ist. Und ist gleichzeitig aber auch die Ebene der Aufenthaltsraum des Orchestersaals. Das ist sehr funktionell, also zum Arbeiten ist gut, und ich sitze auch gerne im großen Saal oder in der Blackbox. Aber mit dieser Geschichte im Kopf, die ich vor einem halben Jahr, die mir sehr zu denken gegeben hat, weil man gewohnt sich ja selber an ein Gebäude und es wird auch selbstverständlich und das ist ja ohnehin ein großes Thema, wie schafft man Räume, die einladend sind, gerade in unserem Bereich der sozusagen quasi Hochkultur, wie die dann sozusagen offensichtlich Schwellen hat, allein von der Architektur schon, und wir uns dann nicht wundern müssen, sozusagen, dass das irgendwie nicht niederschwellig ist, weil das eine Art Tempel ist. Mhm. Tempel haben auch was für sich, also ich finde das auch sehr wichtig. Ich kann mich auch erinnern, wie erschüttert ich war, wie das erste Mal am Petersplatz, welche Magie und welche Kraft der Platz hat, wo du denkst, ja, die haben das wirklich verstanden, wie der Zauber geht. Also wie man sozusagen im Sinne einer positiven Manipulation oder auch weniger positiven Manipulation, wie man Räume baut. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich kann mich auch genau erinnern, wie ich das erste Mal war, 2009, und mir gedacht habe, das ist einfach mir zu einem guten Gefühl. Allein des Raums wegen bin ich da immer wieder zurückgekehrt, weil das einfach eine tolle Atmosphäre hatte.
Wenn ich mich so erinnere an meine Studentenzeit, dann war es ja doch so, dass am JKU-Gelände durchaus Menschen aus der Umgebung gekommen sind, im Park unterwegs waren, am Teich und so weiter. Wie ist das Thema an der JKU, diese Offenheit, Zugänglichkeit und wie kann man es auch bewahren, indem man immer weiter wächst und ja, immer mehr halt Gebäude dort aufsteht, die vielleicht nicht mehr so zugänglich sind?
Also die Geschichte vom Norbert könnte ich fast 1:1 bei uns am Campus erzählen, was den neuen Sparmarkt am Campus betrifft. Hat eine Dame mit 50 Jahren hereingeschaut und hat gefragt, ob sie da auch einkaufen darf. Völlig normaler Sparmarkt, an sich logisch, dass das so ist. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Frage der Architektur in dem Fall, sondern du hast eh angesprochen, was im Musiktheater der Tempel ist, ist an der Universität, jetzt will ich das Wort Elfenbeinturm vermeiden, aber irgendetwas, was eine gewisse Hermetik ausstrahlt. Und uns ist unglaublich wichtig, die Integration zwischen Universität und Auhof. Also ein bisschen das in Richtung Univiertel zu denken, nicht weil es die Uni dort ist, sondern weil das der gemeinsame Ort ist und das auch ein Stück weit zum Zentrum da werden kann. Da haben wir in der Stadtentwicklung, Julius, hör weg, nur ein bisschen Luft nach oben, was sozusagen die ganze Entwicklung dieses Stadtteils betrifft und was man mit der Altenberger Straße machen könnte, wenn das keine Bundesstraße mehr ist, weil jetzt der Autobahnanschluss kommt etc. Also da wäre viel möglich und da könnte vieles noch zusammenwachsen, was derzeit so ein bisschen isoliert ist, weil da gibt es die Auhof-Schule mit ganz vielen Schülern, einer tollen Schule, die eigentlich nicht wirklich verbunden ist mit der JKU. Das heißt, die Hermetik ist sogar am Bildungsstandort, wo es einen sehr guten Austausch mit dem, der ist jetzt in Pension gegangen, mit dem Direktor der Auhof-Schule und uns gegeben hat. Aber da fehlen auch die Räume, die gemeinsamen Räume in dem Zusammenhang. Da hätte ich immer wieder angeregt, dass man was entwickelt. Da könnte auch die Linz AG als Halterin der Endhaltestelle Universität einen Beitrag leisten. Da werden wir nicht müde werden, Gespräche zu führen, sagen wir es einmal so. Aber es geht natürlich auch ganz wesentlich dann den Winklermarkt und die Wohngebiete. Es entsteht da gerade ein neues Wohnviertel rundherum und es ist tatsächlich so, auch wenn einmal eine öffentliche Vorlesung ist, dann merkt man, wie die Menschen vom Auhof in die Universität hineingehen und so erkennbar da das erste Mal war. Mhm. Und damit haben wir da noch ganz viel Luft nach oben, was diese Öffnung betrifft. Und das ist uns ja mit der Intervention der Kepler Hall unglaublich wichtig, weil die Uni irgendwie keinen Ort hat, wie man sie so richtig betritt. Wo man also richtig fragen kann, wo geht's da hin und ja, so weiter.
Stimmt,
ja. Also das heißt, das, was eine Universität klassischerweise hat, die Aula hatte unsere Universität nie. Und die Funktion wird die Kepler Hall, die jetzt auch deutlich sichtbarer geworden ist von der Haltebahnstation, also von der Straßenbahnstation aus, zu öffnen. Aber die Frage ist sehr, sehr gut, weil uns das sehr beschäftigt.
Mhm. Ich möchte dann gleich Sie alle einladen, selbst Ihre Gedanken und Fragen zu stellen. Vorneweg aber nur ein Thema, das mich beschäftigt. Weil falls es stimmt, dass Sie die Geschichten, die in Räumen passiert sind, in Gebäuden passiert sind, auch einschreiben in dieses Gebäude. Was tut man mit Gebäuden, in denen schlimme Dinge passiert sind? Mir ist da ganz spontan eingefallen, da hat man eine Nutzung gefunden, das Eckhaus in Riga, KGB-Gebäude, und da wurde ein Okkupationsmuseum eingerichtet, also um die Geschichte der Okkupation aufzuarbeiten. Das passt. Und wenn man da reingeht, ist es einfach bedrückend. Sicher hat man im Kopf, was passiert ist, aber die Räume strahlen das auch richtig aus. Also dass dort nicht gut Kirschen essen war und dass da viele Dinge passiert sind, die wirklich nicht gut waren. Aber das kann man jetzt nicht mit allen Räumen ein Museum draus machen. Das funktioniert nicht. Aber was tut man da als Architekt, wenn man sowas weiß? Ja, und du auch gern, ja?
Gut gelungen ist, dort, wo das Kuddelmuddel drinnen ist, so ein Gestapo-Hauptquartier. Und dass da jetzt Kinderkultur stattfindet, nämlich blühende, finde ich eine großartige Transformation.
Ja, ich habe ja vorhin, das Thema war kurz an der Bar vorhin schon, weil ich dann Spaß habe gesagt habe, naja, beim Hitler, ich soll halt ein Jahr mal der Kepler-Salon in das Hitlers Geburtshaus nach Braunau gehen, dann wird man das zeigen, ob das, nein, Spaß. Nein, aber was ich vorher noch zu meiner seinen Ausführungen sagen möchte, ist vor allem...
Darf ich noch was zu dem,
ja?
Bevor du was zu meinen Ausführungen sagst? ich will unbedingt in Erinnerung rufen, wer das gehört hat, wer mir das wahnsinnig bewegt hat, genau zu diesem Thema, die Rede am Brucknerfest letztes Jahr von Daniel Kehlmann, die Erzählung, wie er in Mauthausen war. Und wo ja er mit all seinen sprachlichen Möglichkeiten irgendwie geschildert hat, wie genervt ihn das hat, dass er da jetzt so lange warten muss, bis er hinauskommt und dass er so sehr profan reagiert hat und irgendwann sich ihm der Schrecken dieses Ortes erschlossen hat, weil es der Sinn von Mauthausen war, nicht schnell oder gar nicht hinauszukommen. Und solche Orte des Schreckens, da hat sich so viel eingebrannt, im schrecklichsten Sinn dieses Wortes, dass ich diesen Orten nimmer diese Transformation zutraue. Die kennen nur Gedenkorte. Das wird Hartheim genauso sein, wo ich nächste Woche die Gedenkrede halte. Aber ich will noch einmal diese Kehlmann-Geschichte, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Brucknerfest-Eröffnungsreden, auch wenn das nicht alle so gesehen haben im Publikum, möchte wirklich noch einmal betonen, weil das unglaublich beeindruckend war auch, wie Kehlmann die Wirkung dieses Ortes und der Schrecken dieses Ortes auch noch in dieser an sich profanen Begebenheit geschüttert hat. Entschuldige, Max.
Na, okay. Na, um nur mal zurückzugehen, wir reden über Räume. Wenn wir über Räume reden, müssen wir auch über Zwischenräume reden. Und das ist ganz, ganz entscheidend, auch im städtebaulichen Diskurs. Ja? Wir schauen uns immer die Objekte und so weiter, wir schauen die Häuser an und beurteilen die, die werden gestaltet und so weiter und verlieren eigentlich zusehends das Augenmerk auf den Zwischenraum. Es sind nicht die Räume, sondern es sind die Zwischenräume, die funktionieren und wirken müssen. Und das vor allem im Städtebau. Ja? Also wir haben durch den Fokus jetzt oder teilweise auch diesen modischen Fokus auf die Häuser, das schaut so aus und das muss so kraftvoll sein und das muss so explodieren und so weiter, verlieren wir ständig immer mehr die Sicht auf die Zwischenräume. Also wir schauen uns die Straßen nicht mehr an, die Zwischen, wir schauen uns die Distanzen nicht mehr an. All diese Dinge werden vernachlässigt, weil eben alles so wichtig wird, wie das ausschaut. Ja? Also und ich zunehmend, je mehr und je älter ich werde, ist eigentlich der Blick genau auf die Zwischenbereiche, auf die, die was augenscheinlich nichts hergeben. Und das ist ein wichtiges, sehr wichtiges für mich zukünftiges Thema.
Ja, meine Einladung. Der Würfel, wo ist er? Wo ist der Würfel? Zuerst der Würfel, dann das Wort. Er kommt schon.
Ganz neu. Ja, der ist aktiv. Okay, es waren so viele Aussagen, die jetzt eigentlich meiner Meinung als alter Mensch nicht ganz logisch sind. Herr Architekt, Zwischenräume. Wenn ich das Landestheater betreten will, nur eine Kleinigkeit, dann ist mir der Schillerpark ein Medium, oder da gehe ich halt, oder die Volkstheater, nein, also der Volksgarten, da gehe ich halt durch. Ja? Aber warum ist die Schwelle so groß, das wurde ja erwähnt, dass die Menschen nicht hineingehen? Das ist das Erste. Sie gehen nicht hinein, ich habe auch einen Grund. Wir wissen, dass wir alle in den Amtsgebäuden rigorose Kontrollen haben von Securities, das ist Tatsache. Also wir können das nicht schön färben, das ist so. Und die Leute fürchten sich offenbar, durch diese Schranken zu gehen. Weil wir reden von Öffnung nach außen, wir schaffen es aber nur momentan nicht mehr. Das ist das eine Kapitel. Das zweite Kapitel zur Ausgestaltung dieses Raumes, ja, der ist ausgemalt und sehr schön ausgeleuchtet, wie ich sehe. Meine Frage ist, was liegt hinter der Technik, die uns außer dem Würfel noch Freude bereitet? Das ist die Frage. Der Boden, toll. Oder gibt es mehr oder weniger sonst außer der Bartheke, die offenbar anders war, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Gibt es noch andere Dinge?
Nie an der Bar gewesen.
Ja, immer. Aber das war halt, ja, war auch eine Bar. Ja, das ist aber mehr oder minder eine Kleinigkeit, aber Sie haben sich bemüht, sage ich mal. Sie wissen, was Aussage bemüht heißt. Ja, zum Herrn Professor der Gestaltung der Uni. Ist auch ein eigenes Kapitel, glaube ich. Der Zugang zur Uni ist ein eigenes Kapitel. Ich habe selber als alter Mensch an der Uni inskribiert. Um zu erleben, ich war immer in dem Cluster der Subauspizis-Leute, also da applaudieren, und dann studierst du selber dort. Und dann erlebst du Dinge, die halt so laufen, wie es laufen, wie es halt so Usus ist. Ne? Und ich weiß nicht, wie schwer der Zugang, das habe ich nicht in meinem anderthalb Jahren, meines Masterstudiums nicht mitgekriegt, wie schwer der Zugang zu gewissen Dingen ist, die Sie als Öffnung bezeichnen, in der Studienbibliothek studieren oder ja irgendwie über die Runden zu kommen. Das habe ich nicht ganz geschafft in meinem Geiste. So, ich höre jetzt auf. Bitte um Antworten.
Nur kurz.
Vielleicht gleich werfen? Probieren wir es mal.
Der bitte. Halt das aus. Okay, danke.
Nur kurz zu dem, also im Theater gibt es keine Zugangskontrollen, also erst dann vor dem großen Haus, da braucht man natürlich eine Karten. Nein, aber Zugangskontrollen haben wir nicht, das ist MLDZ. genau.
Wollen Sie das nicht beantworten? Oder?
Wollen Sie darauf eingehen oder lassen Sie es stehen? Also wie?
Ich gehe gern darauf ein, weil wir haben, glaube ich, ein Missverständnis zwischen, also was ich mit den Zwischenräumen, Sie haben, was Sie damit anfangen können, glaube ich. Sie können damit nichts anfangen. Ja? Es geht darum, ganz vereinfacht, zwei Gebäude stehen nebeneinander. Das eine ist ein Gründerzeithaus, das andere ist ein Haus aus dem 21. Jahrhundert. Ja? Irgendeine brennende Architektur oder solche Dinge. Ja? Der Fokus liegt eindeutig, und das ist jetzt gesellschaftlich so, auf beiden Gebäuden. Der eine sagt, oder ich nenne nur jetzt das Thema in Berlin, ein altes Schloss, ja, das, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es wird originalgetreu wieder aufgebaut. Ja. Daneben im hinteren Bereich dieses alten Schlosses gibt es also einen ganz rigorosen Neubau dazu. Ja. Man fokussiert sich auf diese zwei Teile, man vergisst aber die Räume gegenüber den nächsten Häusern und so weiter. Also das heißt, das meine ich mit Zwischenraum und nicht irgendwie ein Foyer oder so irgendwas. Und dieser Zugang, den verlieren wir jetzt, ja, den verlieren wir. Wir schaffen es nicht mehr, wir legen Brücken, ja, jetzt wiederum auf Linz zu kommen, was weiß ich, bitte? Ja, aber es geht doch, also eine Stadt hat eine gewisse Anzahl von Brücken, ja, und diese Brücken brauchen entsprechende Zwischenräume. Ja, nämlich, ich kann keine Brücken neben der anderen Brücken legen, ja, sondern es braucht einen entsprechenden Zwischenraum. Das verlangt ja auch die Natur. Die Natur macht ja die Zwischenräume selbst, wenn sie einen Flusslauf haben, ja, und so weiter und so weiter. Das meine ich damit, ja. Und diesen Fokus verlieren wir. Wir schauen uns diese, wir sehen die Zwischenräume gar nicht mehr, ja. Und das beginnt auch, darum sage ich ja, im Städtebau. Dieser Zentralraum, Linz, Wels, Steyr, ja. Wie schauen diese Zwischenräume jetzt aus zwischen Linz und Wels? Ja. Das ist ein Sprawl, das ist ein, naja, eben, und das meine ich. Das meine ich, dass dieser Blick, das muss viel mehr in diese Richtung gehen und weg von den eigentlichen Fassaden. Das sind ja nur Gesichter. Und der wird jetzt einmal ein altes Gesicht und dann einmal ein neues Gesicht. Ja. Aber das ist nicht essentiell.
Aber passt ja auch sicher gut zur JKU, wenn man sagt, diese Zwischenräume gestalten zwischen der Schule und der Uni, zwischen den Wohnsiedlungen. Ich glaube, das ist ja genau das, was Sie vorhin gemeint haben, oder?
Ja, ich meine, natürlich ist klar, und das hat ja die Frage gezeigt, Öffnung heißt nicht, dass es nicht einen privilegierten Nutzerkreis an einer Universität gibt. Selbstverständlich wird es Dissertantenseminare geben, die in geschlossenem Kreis sind, weil das auch der Sinn der Ausbildung ist. Es geht ja um die Frage, wie offen ist der Campus, wie offen ist die Mensa, wie offen sind grundsätzlich Veranstaltungen an der Universität. Und da kann ich mit Architektur viel bewirken, da kann ich mit Mindset viel bewirken, da kann ich auch mit der Kultur einer Organisation viel bewirken. Und da geht es einfach auch darum, dass sozusagen unsichtbare Barrieren überwunden werden. Und dazu kann man verschiedene Beiträge leisten. Aber natürlich wird eine Universität auch immer ein exklusiver Zirkel für Studierende ein Stück weit sein, weil das halt die Aufgabe der Universität ist, genauso wie ein Klassenzimmer.
Bitteschön.
Ja, ich möchte noch mal zurückkommen auf das heutige Hauptthema eigentlich, auf die Recreation des Kepler-Salons. Und ich kann mir noch sehr gut, ich bin ja noch nicht so lange Mitglied, circa 2 Jahre, ich bin also noch relativ neu hier. Aber was mich halt immer fasziniert hat, war auch dieses Familiäre, dieses Wohnzimmer-Feeling. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den letzten Kepler-Salon, kurz vor der Sommerpause, wo wir dann erfuhren, dass hier umgebaut wird. Und ich habe mir gedacht, auweia. Ja, jetzt ist vorbei. Mit dieser schönen, ja, das war mein naives Empfinden, dass ich gesagt habe, auwe. So,
mir ist, wie ich heute wieder gekommen bin, ist mir ähnlich gegangen wie den Herrn Buttinger, und man dachte, boah, es hat sich für mich jetzt rein optisch nichts geändert. Und vielleicht ist es auch ein Kompliment an den Architekten oder aus den Mitverantwortlichen, das nämlich genauso umzugestalten, dass ich das Wohlempfinden nach wie vor habe, wenn ich da reingehe. Also einmal das eine. Habe aber noch eine Frage dazu. Ich möchte zwar nicht den Terminus von Mauthausen gebrauchen, aber ich weiß, dass diese Stiege darunter, ich sage es einmal vorsichtig, extrem gefährlich ist. Zum Runtergehen. Hat da das Budget nicht mehr gereicht oder warum ist dies in diesen Sanierungsplan oder Umgestaltungsplan nicht die Stiege mit hineingekommen? Das wäre meine Frage. Ja. Es fahren ja viele dann, rauf kann man genau runter, fahren ja viele dann mit dem Aufzug. Also jeder, der mal da schon ein paar Mal rauf und runter gegangen ist, der weiß, was ich meine.
Ich glaube, da kann ich eine Antwort geben drauf, und zwar solche Dinge, die jetzt wirklich auch in die Substanz gehen, ja, bedürfen eben der Zustimmung des Denkmalamtes. Und kann man natürlich machen. Es war auch wirklich eine Budgetangelegenheit. Wir haben einfach dann, wie soll ich sagen, die JKU hat ja, glaube ich, hauptverantwortlich für das Budget diese Umbauten übernommen, finanziell. Und da ging es einfach dann nicht mehr. Ja, wir haben gesagt, das ist ein Deckel drauf und mit dem müssen wir auskommen. Da haben wir die Komponenten der Technik, die erneuert wurden, die ganzen Installationen. Wir haben also ein paar Möbeleinbauten, wir haben also das Gröbste. Und das muss ich sagen, wirklich mit einem sehr überschaubaren Budgetrahmen.
Aber die Notwendigkeit, da was zu machen, sage ich mal, ist hier. Also,
ich glaube, das kann man mitnehmen und beziehungsweise, ich würde einmal sagen, auch der Lift ist da und Sie haben sie.
Machen wir mal da, genau, aber das ist gleich daneben und dann gleich Sie.
Okay? Ich kann nicht weit schießen. Ich möchte das Wort Rekreation aufnehmen. Das beziehe ich nicht nur auf die Räumlichkeiten. Wenn schon der Lukas da ist, würde ich es auch gerne ein bisschen weiter sehen. Kepler zieht wieder ein in einer anderen Form. Ich bin sehr froh, auch als Mitglied der Freunde des Kepler-Salons, dass es diese Zusammenarbeit, diese Übernahme der Trägerschaft gibt, und bin aber auch neugierig, was die Kepler-Uni sonst noch damit vorhat. Ich glaube, dass man diese Räumlichkeiten in so einem prominenten Standort in der Innenstadt noch viel mehr fühlen kann, noch viel mehr bespielen kann und vor allem die Kepler-Uni, die für mich als nicht gebürtiger Linzer, Wahllinzer doch immer so ganz weit draußen ist. Ich war zwar dreimal dort, aber vielleicht kann man die damit noch stärker in die Stadt bringen. Diese Art von Rekreation, also Wiedergewinnung von Kräften, würde mich interessieren.
So weit dann du nicht.
Also, da gibt's ganz viele Ideen. Ich muss aber mal schon sagen, was uns das Hauptanliegen war. Und das Hauptanliegen war, und das war ja nicht so selbstverständlich, die Idee des Kepler-Salons von Linz 09 im wahrsten Sinne des Wortes weiterzutragen. Und mir war unglaublich wichtig, und der Norbert weiß das, dass einmal das Format Kepler-Salon genauso, also immer wieder sich neu erfindet, aber dass sich dadurch nichts ändert per se, weil die Kepler-Uni dabei ist oder die Trägerschaft hat. Und deswegen war mir auch die Intendanz des Norbert unglaublich wichtig. Ja. Und auch sozusagen das Kuratieren des Kepler-Salons nicht durch die Uni, ja, sondern außerhalb der Uni unglaublich wichtig. Weil das ein so besonderer Ort ist. Und ich glaube, wenn da jetzt die Uni mit all ihren 150 Professoren und ihren 3000 Beschäftigten und ihren 20.000 Studierenden jetzt da drüber vorrat, dann wäre das eine schwere Beeinträchtigung, wenn nicht eine Zerstörung des Ortes und der Idee. Und damit ist, solange ich dafür verantwortlich bin, einmal völlig klar, das Leitformat, das Leitthema des Kepler-Salons ist das, wo wir heute sitzen. Und das halte ich für das Wichtigste, weil ich das für unglaublich angenehme, inspirierende Form des Dialogs finde. die dann nicht irgendwie universitär vereinnahmt werden soll. Dass die Uni da Beiträge leistet, dass die Uni Vortragende stellen kann, aber nach dem Bedarf und so wie das sich der Intendant auch vorstellt, und da hat es noch nie den Hinweis gegeben, ich hätte gern die drei Professoren präsentiert oder so. Wenn wir das machen, dann wird es zu einer Marketingveranstaltung der JKU und dann geht es völlig daneben. Das heißt, das ist mir unglaublich wichtig, dass diese Idee weitergetragen wird und dass wir da einen Beitrag leisten. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, außerhalb dieses Montagabendformats den Raum zu bespielen. Aber das ist auch sehr viel im Dialog, wo wir überlegen, was passt da. Und dass wir da den Ort nutzen, um eine Pressekonferenz in der Stadt abhalten zu können. Für die Uni, das ist selbstverständlich. Das sind jetzt eher profane Nutzungen. Aber dort, wo es um ein echtes Bespielen geht, ist mir dieser Dialog unglaublich wichtig, weil der uns auch die Chance gibt, Dinge neu zu entwickeln. Und daher wird es jetzt nicht so ganz brutale, direkte JKU-Formate darinnen geben. Das soll schon irgendwie eine Form von Transformation sein. Und es ist ja zwischenzeitlich anerkannt, dass die Universitäten neben der klassischen Lehre und der klassischen Forschung sowas wie eine Third Mission haben, also Wissenstransfer. Und das ist, wenn man das in dieser dialogischen Form macht und in dieser sensiblen Form macht, auch in dieser offenen Form macht, etwas, was mir sehr gut gefiel, das auch bei weiteren Formaten eine Rolle spielt. Und daher spielt auch da der Dialog mit dem Intendanten, mit den Freunden eine wichtige Rolle.
Dankeschön.
Danke, Herr Rektor. Gute Worte.
Also das ist jetzt... Nehmen Sie bitte den Würfel. Sicher. Also, ja.
Wenn ich da eine rede.
Ja, also, das geht super. Wunderbar. Man kann ja eh so halten.
Nein, also und so hat es keinen Sinn. Und so doch. Ist wie wenn ich meinen Teddybär halte.
Ja,
also,
nein.
Das irgendwie...
Nein, probieren Sie es. Das
war schon. Natürlich kann man so einen Polster nehmen. Ja. Ich wollte jetzt drauf das noch versuchen... ganz einfach einen Input zu machen. Ich weiß, dass die Architektur erst durch die Benutzung zu ihrem Zweck eigentlich kommt. Der Salon ist es tatsächlich hier. Es fühlt sich auch so an, ist wie ein Wohnzimmer, also wo man verweilen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man diskutieren kann, plaudern kann. Stimmt, auch von der Kubatur und von der Einrichtung her. Und dann sehen wir die zwei Architekturen jetzt in der Diskussion ein bisschen eingefallen. Die Todesstiege und der Petersplatz. Und es ist verblüffend, also jetzt für mich persönlich, diesen Petersplatz zu erleben in der Jetztzeit. Ist es völlig verquert, wie dort die Menschenmassen hineindirigiert werden. Also der Platz ist eigentlich vorgesehen, um diese Feierlichkeit, den Eintritt in diesen Dom hier vorzubereiten. Ich war dort vor ein paar Jahren und es war grässlich, wie dort das hier also dirigiert wird. Also, dass man das Erlebnis hat, hier in diesen Raum einzutreten. Wenn man mal drinnen ist, fehlt einem dann diese großartige Erlebnis hinzukommen. Und das ist das Problem heutzutage, also diese Architekturen sind völlig nutzlos für unsere heutige Zeit. Also so sehe ich das. Nicht? Also entweder man müsste es wegsperren oder man müsste das anders bespielen. Man muss es ganz bewusst bespielen. Und das mit der Todesstiege, das hat mir jetzt schon ein paar Mal in der Zeitung, aber ich mir gedacht, naja, es ist die Todesstiege. Warum sollte man hier, dass wir die Touristen aufbereiten in dem Sinn? Komisch, aber es ist die Todesstiege. Wenn man runterfällt, ist klar. man sollte das einfach lassen, finde ich. Und das, weil das ist überblieben. Das ist etwas, was ja nicht entfernt wurde. Und das ist uns, wir haben das jetzt geerbt, diese Architektur. Und da tue ich mich schwer damit, diese Diskussion, Lift und so. Es ist einfach diese Stiege, sie soll zugesperrt werden, weil sie gefährlich ist zum Gehen.
Aber und ja, wir reden da jetzt von unterschiedlichen Stiegen. Also vorher, weil es ging um diese Stiege darauf in den Kepler-Salon.
Ah, die da?
Ja, genau.
Wir haben von Mauthausen.
Vorher war Mauthausen Thema.
Genau. Das habe ich jetzt. Aber das war für mich wieder ein Punkt, um zu überlegen. Also wie benutzt man wirklich heutzutage diese Räume? Und das ist, ich glaube ja, ja, für mich war das jetzt ein Punkt, weil an der JKU, wie der Herr Rektor das jetzt gebracht hat, natürlich.
Aber diese Frage, wie geht man mit bestehendem Raum um, was auch immer da passiert ist oder wofür es genutzt wurde, steht natürlich da. Da hat ja auch der Denkmalschutz immer Interesse, da haben Architekten ein Interesse und dann haben die Benutzer Interesse und diese Interessen decken sie ja nicht immer. Also da gibt es ja genug Gräbereien, Denkmalschutz, Architekt und Nutzer. Was sind so da die Erfahrungen und wie kriegt man es dann letztendlich gut hin?
Ich glaube, das gibt gute Beispiele. Schauen wir uns Nürnberg an, wie Günter Domenik in Nürnberg damit umgegangen ist. Also wo er dann sichtlich diese Wunde verstärkt. Ja? Also es gibt schon meines Erachtens Mittel, damit umzugehen. Ja? Aber natürlich doppelt und dreifach sensibel halt wie bei anderen Dingen. Und Ich glaube, da kann man sich nur, sage ich mal, am Beispiel dann messen. Ja? Also ich könnte es jetzt nicht sagen, wie ich reagiere, sondern das muss ein Prozess dann sein, den du für dich selber einmal dir zurechtlegen musst und dann, sage ich mal, mit allem Kraftaufwand eine verträgliche Lösung.
Und ist das viel Dialog dann? Also
ist doch ganz
die
klar.
Arbeit des Architekten ist jetzt so vom Bild erzeichnet und dann.
Nein. Jeder, der vernünftige Architektur, glaube ich, macht, muss sich natürlich mit diesen Dingen im Vorfeld auseinandersetzen. Also da ist Historie, da ist Geschichte wichtig, da ist auch die Zukunft wichtig, all diese Dinge. Also das ohne Recherche kannst du nicht Architektur machen. Ja? Ich meine, es geht schon. Manche sind solche Genies, die es aus dem Bauch heraus können, ja, aber die sind nicht, meines Erachtens, nicht viel gesät, ja. Also ich denke vielleicht nur an den Carlos Kappa, wie der das gemacht hat, ja. Der war halt, da gibt es halt diese speziellen Leute, die dieses Genie mitbringen, ja.
Ich möchte vielleicht zum Transformationsprozess irgendwie ein ganz wichtiges anmerken. Wir haben ja quasi eine Ausstellung oder eben nicht Ausstellung, weil ich wollte ja absichtlich, ich bin immer so ein Kämpfer, dass die Kunst einfach Teil des Lebens ist und Teil des Raums ist. Claudia Erblener, die da hat fotografiert, hat dankenswerterweise den Baustellenprozess, ich glaube, zu 7 Zeitpunkten, so waren es ungefähr 7, 8 Zeitpunkten, immer wieder dokumentiert, auf eine sehr poetische und künstlerische Weise auch eingefangen. Und jetzt war die Idee, die ich gehabt habe, dass man sozusagen von diesem Transformationsprozess des Sommers aus den Blickwinkeln, das dort hängt, eben nicht im Sinne einer Ausstellung, sondern dort an der Stelle, die mit dem Blickwinkel was zu tun hat. Erstens einmal möchte ich für die Fotos herzlich danken und der ich glaube, vielleicht auch ein guter Hinweis ist sozusagen, was hat sich denn verändert? Mir ist das ein bisschen vorgekommen, wie manchmal das Suchbild nebeneinander, ne? Da heißt es dann manchmal, suche 5 Fehler und denkt man, da sind keine, ne? Aber um vielleicht auch ein bisschen auf der Spur zu sein, was wirklich passiert ist im Prozess, eben an ganz verschiedenen Punkten, die was damit zu tun haben. Und in dem Zuge danke auch dem Linzer Künstler, Gerhard Brandl, der ein wunderbarer Kurator und Hänger von Bildern ist, der uns das irgendwie gemacht hat. Also kann man auch eine Schule des Schauens und schauen, was sich verändert hat oder auch Blickwinkel zu generieren. Zudem ist ja die Kunst da immer wieder da. Und noch ein zweites sozusagen, Meinhard, weil du auch inhaltlich und wir vorweg auch über die inhaltliche Ausrichtung des Salons oder wie es weitergeht, gesprochen, das schon am Thema war. Es war sowieso irgendwie eine interessante Zeit, sozusagen die letzten Jahre, wie existiert der Salon überhaupt, wie hängt er sich auf? Dann war quasi, diese Win-Win, dieser Glücksfall, dass sie das mehr oder weniger, kann man ja fast von Fügung sprechen, dass sie das ergeben hat, die Trägerschaft der JKU, jetzt auch mit den neuen quasi Kommunikationsmitteln, die wir haben. Es wird auch wieder, weil das Bedürfnis nach kleineren Karten, wo das Programm wirklich handlicher, auch über das denken wir nach sozusagen. Aber ich finde ganz toll, eben, dass wir Teil der Kepler Tribune sind, dass das so drin ist, sozusagen, das ist ja auch ein Statement, auch mit den Textflächen, die wir haben. Und dass jetzt auch wieder, nachdem sozusagen dieser Prozess des Anhängens einer großen Institution braucht viel Energie, Zeit und auch Aufmerksamkeit. Das haben wir jetzt schon einige, und samt Baustelle haben wir auch viel Zeit damit verbracht, sozusagen das wirklich gut anzuhängen. Und es war auch wahnsinnig schön, weil ich selber weiß, ich arbeite ja in einer großen Institution wie das Theater, wie träge das mitunter sein kann, aber mit wie viel Energie das in verschiedenen, ob jetzt Kommunikation, ob Gebäudemanagement, das funktioniert hat. Aber das haben wir jetzt auch irgendwie in einem Status, ich habe immer gesagt, 9 Monate wird es dauern und es kommt ziemlich genau hin. Und wir sitzen auch jetzt sozusagen im, es ist jetzt September, ne? Und wir denken auch viel über, doch auch über neue Formate, die sich im nächsten Jahr auch abzeichnen. Und ich denke schon, dass sozusagen diese, auch aus meiner Sicht, die Freiheit des Programmierens und sich auch diesen inhaltlichen Dingen auch wieder sozusagen total mit einer ungebremsten Hingabe widmen zu können, niederschlagen wird. Es sind ein paar Formate im Kopf. Eins, wenn wir schon off-record Sachen sagen, dann sage ich das auch. Ich habe die Idee gehabt, sozusagen, weil ich ja diese mit Google und diese Lexika und dass man heute alles nachschlägt, irgendwie aufzunehmen. Und wir werden versuchen, und ich weiß nicht genau, vielleicht schaffen wir es wirklich mit Jahresbeginn, ich möchte so gerne ein Mittagsformat, das ein lebendes Lexikon ist. Ein Mensch kommt, erklärt einen Begriff aus seinem beruflichen Umfeld, ob das der Herr Landeshauptmann ist oder ein Tischler oder was auch immer, und stellt sozusagen den Begriff in eigenen Worten, aber fundiert dar. Das ist also ein Mittagsformat, mit dem werden wir sicher starten. Nämlich sozusagen auch ein bisschen anachronistisch zu dem, dass man nicht gleich ins Smartphone schaut, wenn man irgendwas nachschlagen, sondern kommt ein Mensch und aus seinem beruflichen oder aus seinem Resonanzraum des Lebens erklärt er uns einen Begriff. Ist ein Format, das wir sicher beginnen werden. Und weil Birgit, die hat gesagt, wir sind also ganz intensiv, und das hat ja auch Kepler Salon Tradition in 09 gehabt. Kinder ist auch von uns mehrfach ausgerufen. Das haben wir jetzt schon sehr weit, dass im nächsten Jahr wieder so intensiv für Kinder ein Format stattfinden wird.
Wie kommt das Mittagsformat an die Menschen?
Wie das kommt? Indem die Menschen einfach herkommen. Wir werden es kommunizieren. Ja, da mache ich mir keine Sorgen.
Wir haben einfach vorhin.
Erstaunlich, also gerade Mittag, wenn das sozusagen so 20 Minuten dauert, und die Erfahrung machen wir ja auch in anderen Zusammenhängen, mit dem Herrn Hester wieder, wir haben ja diese Kostproben zum Mittag um 12:30, eine halbe Stunde im Brucknerhaus. Mittlerweile sind, da haben wir angefangen mit 100 Leuten, mittlerweile sind da 400-500 Menschen zum Mittag. Und irgendwie so zwischendurch abtauchen, vielleicht was erklärt kriegen, vielleicht auch inspiriert kriegen, abgelenkt werden, ausreißen sozusagen aus dem Alltag, da treibt uns einiges. Da habe ich jetzt nur eines verraten, aber ich bin ganz sicher, dass wir sozusagen gerade inhaltlich ganz stark wieder vorantreiben.
Ich möchte gerne noch, bevor es eine weitere Frage oder Wortmeldung gibt, organisatorisch sagen, wir haben jetzt noch 2 Personen, die sich gemeldet haben und gerne was beitragen möchten. Das möchte ich dann auch so als Abschluss nehmen. Ich habe dann nur eine Abschlussfrage an die 3 Herren da. Also, dass sie einfach so ein bisschen den Rahmen haben. Also, ich würde die gleich zusammenfassen, dass sie den Würfel ja dann einfach gleich weitergeben. Das kann man nicht weit werfen, leider, weil es ist
genau,
so.
Genau, schaffen wir. Also erstens vielen Dank für das klare Bekenntnis zum Format Kepler Salon Montag. Das war uns sehr wichtig, wie wir da vor einem Jahr ungefähr gesessen sind und auch ein bisschen Bedenken gehabt haben. Und das ist sehr gut gelöst und da sind wir sehr froh darüber. Zu den Formaten vielleicht noch eine Idee als Mitbenutzer dieses Wohnzimmers. Kepler war ja ein Universalgelehrter, wie wir wissen, und der Salon liegt irgendwie, dieses Haus liegt irgendwie so an der Schnittstelle unserer ganzen Universitäten, Linz 5, ist das richtig, mit der Sigmund Freud und Bruckner, oder gibt es irgendwem? Was ich spannend finden würde, ist der Diskurs zwischen unterschiedlichen Universitäten und deren Wissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Philosoph von der katholischen Uni hervorragend matchen könnte mit einem Techniker von der JKU, wo es um technische Entwicklungen geht, und möglicherweise auch ein Soziologe von der JKU mit einem Musiker von der Anton Bruckner Uni. Und das wäre was ich mir da wirklich gut vorstellen könnte, nur so als Input.
Schön.
Ich darf vielleicht zum Abschluss von dieser Diskussionsrunde noch einen kleinen humanistischen Moment dazu beitragen. Komm zurück auf den älteren Mitbürger, der da beim Musiktheater gefragt hat, darf er da einige. Ich war vor circa 3 Wochen meinen Reisepass verlängern bei der BH Linzland und der Pass erstaunt, siehe da, Körperkontrollen, Leibesvisitation. War nichts los, ich gehe dorthin, sage, ja, momentan, ich fühle mich so wie am Flughafen. Sag ich, fliege ja gar nicht weg. Sagt er, dafür geht's bei uns schneller. Also, so gesehen war das eigentlich dann, hat er die richtige Art gefunden, mich zu beruhigen. Und vielleicht noch einmal zu den Verantwortlichen bei der Architektur. Ich bin sehr froh, dass wir keine Sicherheitskontrolle beim Kepler Salon haben.
Ich hoffe, das bleibt da so. Okay, herzlichen Dank noch für die 2 Beiträge. Zum Abschluss habe ich nur an die 3 Herren eine Frage, eine sehr globale Frage, aber ich würde Sie bitten, das aus dem jeweiligen Blickwinkel, aus der jeweiligen Rolle zu beantworten. Einerseits so aus Musiker-Künstlerrolle, aus der lehrenden Forscherrolle und natürlich aus der Architektenrolle. Wann funktionieren für Sie Räume? Wann ist ein Raum ein guter Raum für Sie in Ihrer Rolle? Eine große Frage, ich weiß, aber... Das würde mich jetzt so als Abschluss noch interessieren. Wer als Erster soweit ist, da haben wir keinen Stress.
Ich glaube, das kann man ganz, ganz einfach, das weiß doch jeder. Ich glaube. Ja, also das mag jetzt vielleicht so einfach sein oder so banal sein, aber das ist so. Jeder, der daheim ein Zuhause hat, weiß er genau, wo er sich am wohlsten fühlt. Mhm. Ja, und dem ist das ist anzustreben. Mhm. Ja. Und vielleicht das Wissen darum noch zu schärfen zwischen guten Räumen, schlechten Räumen, Unräumen. Ja. Und wie gesagt, mein Credo ist noch viel mehr Augenmerk auf die Zwischenräume.
Ja, das mit dem Wohlfühlen ist sicher der springende Punkt, ne? Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, sozusagen gerade das Thema Raum immer, dass wir mehr Bewusstsein dafür kriegen. Warum fühlen wir uns wohl? Warum brauchen wir gewisse Räume wie hier oder wie muss ein Konzertraum beschaffen sein, um sich auch wohlzufühlen? Sozusagen. Auch Rituale manchmal zu hinterfragen, die vielleicht auch tradiert sind. Muss das ablaufen wie ein katholischer Gottesdienst, so streng, wie auch immer, sozusagen. Das sind viele Fragen, und da muss man viel über den Raum nachdenken, nicht nur über den Raum, sondern auch, wie man ihn bespielt. Das ist, glaube ich, das ist zentral, wie die Bespielung ist, wie die Ausrichtung ist, und ich finde es einfach unglaublich wichtig, gerade in unseren Tagen, dass solche Räume wie da oder wo auch immer dass Freiräume stattfinden. Wir müssen dafür kämpfen, dass sie erhalten bleiben. Als Epizentrum, das sozusagen als über Unmöglichkeiten nachdenken zu dürfen und über Möglichkeiten und über wirklich denken zu dürfen und auch unterschiedlicher Meinung sein zu dürfen und die Meinungen auch stehen lassen zu dürfen. Diese Räume, glaube ich, da müssen wir wirklich kämpfen, dass die uns erhalten bleiben. Das sind zentrale Räume des puren Menschseins.
Danke für die Worte. Herr Lukas, möchten Sie noch? Wann funktioniert für Sie
Also ich teile das natürlich, dass man, glaube ich, sehr schnell spürt, ob etwas ein guter Raum ist. Ich glaube aber, dass das Wissen um Räume erodiert, also verloren geht. Früher hat es eigentlich, also wenn ich mir die alten Bahnhäuser im Müllviertel anschaue, apropos Zwischenräume, dann stehen die immer irgendwie am richtigen Ort. In den Proportionen, in der räumlichen Festlegung etc. Und mit dieser Sicherheit gehen wir heute nicht mehr um. Und das ist, glaube ich, auch ein Bildungsthema.
Dankeschön. Ja, zum Abschluss darf ich Sie wie üblich einladen zu unseren nächsten Veranstaltungen. Kommenden Montag am 30.09. geht der Kepler-Salon wieder mal extern und zwar in die Tabakfabrik in die Prager Fotoschule. Zum Thema Stadtbilder wird der Fotograf Peter, und ich kann ihn bestimmt nicht richtig aussprechen, Bialobschreski, über das Urbane und seine Bilder sprechen. Am Montag, den 7.10. sind wir dann wieder hier. Da steht das Thema Komponieren oder Improvisieren am Programm. Ein Abend zu und mit Musik im Werk von Christian Steinbacher, wo Autor Christian Steinbacher zu Gast sein wird. Ja, ich lade Sie ein, nehmen Sie den Kepler Tribune, informieren Sie sich über Programm. Ups, jetzt habe ich schon viel geredet, es genügt offensichtlich. Ja, und kommen Sie weiterhin so gern und oft vorbei, wir freuen uns auf Sie. Und danke Ihnen dreien für Ihre Beiträge, Ihre Gedanken und Ihnen allen fürs Kommen und ebenfalls Ihre Beiträge und Ihre Gedanken.
Vielen Dank.